Der Podcast.
Guten Morgen, hallo. Wir sind hier überraschenderweise nochmal zusammengekommen. Heute am Samstag, dem 17. Februar, zu einer Sonderfolge Lucke und Hengstmann, Folge 76. Kein besonders satirisches Thema. Nawalny ist jetzt durch diese Haftumstände gestorben. Und das erfordert natürlich, dass wir darüber reden. Wir haben auch schon lange nicht mehr über die Ukraine geredet. Und wer auch schon lange nicht mehr geredet hat, ist mein Podcast-Partner Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
Ich grüße dich, Thema Lucke, in Berlin. Ja, Alexei Anatoljewitsch Nawalny. Russisch übrigens, gerade mal 2 Jahre älter als ich gewesen. Mhm. Also knapp 2 Jahre älter als ich. Also ich sag mal so, an Altersschwäche ist er nicht gestorben. Nee. Es geht hier um das System Putin und die Frage ist natürlich, kann man sich darüber lustig machen? Ich glaube nicht, aber wir sollten auf jeden Fall drüber reden, weil das ist natürlich, der große Alexander Roda sagte mal so schön, eine starke Regierung erlaubt das Absingen politischer Lieder. Mhm. Damit sind zwar eher Leute wie wir beide gemeint, aber eine starke Regierung lässt auch Dissidenten zu. Das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch im Grunde vehement gegen ein AfD-Verbot bin, es sei denn, es geht irgendwann nicht mehr.
Das ist also aber ein gutes, valides und messbares Argument. Es geht irgendwann nicht mehr.
Naja, also wenn sie denn wirklich sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt endlich diese Regierung hier wegfegen und zu Gewalt aufruft. Und
das passiert ja auch, zwar nicht auf dem Parteitag auch, aber eben nicht im Parteiprogramm. Also einzelne Leute tun das die ganze Zeit. Und auf diesen Demos, gestern wurde in Münster ein AfD-Neujahrsempfang ja blockiert von 30.000 Menschen und das war, wow, plötzlich der schlimmste Mob aller Zeiten. Und wenn die Bauern oder wenn eben wenn also die Bauern plus rechtsextremer Anhang irgendwas machen, dann ist es das Volk. Also, naja.
Naja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass bei den Demos, heute ist in Magdeburg zum Beispiel eine große Demo gegen rechts, die sind alle gekauft.
Genau.
Oder gezwungen.
Ja.
Zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, sämtliche deutsche Beamten werden gezwungen, auf diese Demos zu gehen. Ja, das wusste ich auch nicht.
Dann müssten es ja 80 Millionen Teilnehmer geben. Also so viele Beamte, wie durch diesen Bürokratieaufwuchs jetzt quasi angewachsen sind.
Naja, das ist ja interessant. Es werden tatsächlich immer mehr. Ja? Also ein Grund für den Fachkräftemangel, nicht der Hauptgrund und nicht der größte, ist aber tatsächlich, dass immer mehr Leute aus der freien Wirtschaft in in den sogenannten Staatsdienst gezogen werden, was nicht ganz stimmt, weil die meisten, die wirklich kreativ, vernünftig und selbstbestimmt arbeiten wollen, gehen nicht in den öffentlichen Dienst.
Ja, schon, aber wie du sagst, die Fachkräfte oder die einfachen Arbeitskräfte, die vielleicht auch jetzt nicht so viel in der Birne haben, die kommen in so einem Rathaus oder in so einem Ordnungsamt wunderbar durch oder in so einem Gesundheitsamt, in dem sie da im Büro sitzen und nichts tun. Ja?
Also sagen wir mal oder so,
Faxen beim Gedrucktwerden zugucken.
Genau. Faxen beim Gedrucktwerden, das ist schön formuliert. Und wir reden ja von der deutschen Verwaltung.
Das könnte von Olaf Scholz sein, so eine verschwurbelte Formulierung.
Genau. Und wir reden hier von der deutschen Verwaltung und da gibt es definitiv auch noch Faxe. Und ja, die werden da auch noch benutzt.
Ja, genau.
Natürlich nur für den internen Gebrauch, weil niemand sonst auf der Welt mehr Faxe hat und hast du noch ein Faxgerät.
Ich hatte nie eins. Ich habe tatsächlich in meinem Leben nie einen Fax abgeschickt und wenn ich Glück habe, muss ich bis zu meinem Tod das auch nie tun.
Du bist ja gerade nicht zu Hause, ich sehe das ja, du sitzt ja da vor einer riesen Bücherwand, also auch bei dir zu Hause sitzt du vor einer riesen Bücherwand, aber ich vermute, du bist in Waldbach bei deinen Eltern?
Ja.
Gibt es da ein Faxgerät in diesem Haus?
Nein, auch nicht. Das ging irgendwie an unserer Familie halt vorbei, weil das haben sich dann irgendwann ja viele angeschafft. Aber wer braucht das, außer wenn man jetzt quasi in einem Amt, also in einem beruflichen Zusammenhang das braucht. Aber privat ist es ja vollkommener Quatsch schon immer gewesen, Fax.
Genau. Ja, es gibt ja diese Mehr des deutschen Behörden und wir reden jetzt relativ bewusst über deutsche Beamte, obwohl wir eigentlich über Alexander Nawalny reden wollen. Gibt ja die Mehr, dass wenn irgendwas, wenn in ein deutsches Amt eine E-Mail kommt, wird die erstmal ausgedruckt, dann gelesen, bearbeitet, wieder eingescannt und weitergeschickt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber sagen wir mal so,
meistens auch inklusive aller So eine E-Mail hat ja dann auch immer oft die Mails, die vorher waren und davor, also AW:AW:. Und das wird alles mit hinten dran und dann noch die Signaturen und so weiter, alles schön
die
mit
ausgedruckt. Die sogenannten Metadaten.
Ja, die Metadaten, genau. Nee, das... Die kann man nicht aus. Also die.
Na doch, bei manchen E-Mail-Programmen, die lesen auch die Metadaten aus.
Okay.
Egal. So, es geht um Beamte. Und es ist ja so, dass die sogenannte Russische Föderation oder das Russische Reich oder Russland ja auch einen großen Beamtenapparat hat. Und ich sag mal so, die Beamten in Russland verdienen jetzt nicht schlecht, aber also im Gegensatz zum Beispiel, wir waren ja mal in Murmansk. Im Chor und wir haben gesehen, da gibt es so ein ganz großes Kaufhaus, das gibt es ja in jeder großen russischen Stadt und das sind so Einzelabteilungen und in jeder Einzelabteilung auf jeder Etage und auch in den russischen Museen sitzt auf jeder Etage sitzt irgendeine Matka. Mhm. Also eine ältere russische Dame oder ein älterer russischer Herr und die passen da auf. Mhm. Also die könnten nichts machen. Also die sind einfach auch körperlich nicht in der Lage, da wirklich, also es ist kein, sondern die werden einfach dafür bezahlt, dass die da sitzen. Mhm. Und die seien natürlich extrem scheiße bezahlt. Und dafür, und im Gegensatz dazu, ist ein russischer Beamter dann doch relativ gut bezahlt, aber eben nicht gut genug. Und vor allem wissen die natürlich auch ihre Macht auszuspielen. Da könnte man sagen, hier auf dem Deutschen Straßenverkehrsamt weißt du inzwischen auch deine Macht auszuspielen. Aber ich glaube, dass es auf deutschen Ämtern doch wesentlich humaner zugeht, als zum Beispiel noch vor 50 Jahren. Der Kollege Pisper
sagt, das glaube ich nicht. Also beziehungsweise weiß ich nicht. Könnte man auch drüber reden, ob dieser also früher gab, also dieser Untertanengeist, den es früher gegenüber dem Militär gab, der ist ja jetzt einfach gegenüber der Bürokratie, weil dieses geht nicht, das ist ja eigentlich immer ein endgültiges Todesurteil gegenüber einem Anliegen. Geht nicht.
Na gut, du wohnst du in Berlin, da ist das, glaube ich, irgendwann noch ein bisschen was anderes. Also ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit unserer Verwaltung, nicht nur mit unserer Verwaltung hier in der Egener Mulde, weil ich hier jeden persönlich kenne. Sondern auch in Magdeburg. Also, weil
ja,
wir
aber haben genau ja das ist doch die Frage. Warum darf es überhaupt deswegen gut funktionieren, weil du alle persönlich kennst? Das ist ja letztlich den kenne ich ja, dem sein Anliegen mache ich jetzt wichtiger. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen durch die Bürokratie. Ja.
Moment, ich habe gesagt, nicht nur, sondern auch in Magdeburg, wo mich eben nicht jeder kennt.
Ach so, ja.
Und wir haben ja durch Gewerbeanmeldungen und so weiter da auch relativ viel mit der Bürokratie zu wobei mir gerade auffällt, die kannten mich auch alle. Ja, vielleicht hat was damit zu tun. Keine Ahnung.
Ja, also anscheinend klappt bei euch immer super alles. Vielleicht heiße ich auch mal Sebastian Hengstmann, wenn ich demnächst vom Amt was will.
Nee, ich glaube tatsächlich, in Berlin ist A wirklich noch ein Sonderfall, weil in Berlin wirklich noch gute preußische Untertanenmentalität herrscht. Mhm. Man hört ja viel über Berliner Bürgerämter. Und je kleiner, nein, ich glaube einfach, je kleiner die Stadt ist und je kleiner
ja, die Gemeinde. Ja, aber da gibt es ja auch die Idioten, die dann sagen, das geht nicht. Also ich habe das ja hier an dieser Stelle, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal erzählt, wenn ich mit dem Zungenspitzer-Festival irgendwas, eine Kleinigkeit, oft sind die Kleinigkeiten am schwierigsten zu beantragen und durchzuführen. Und dann ist immer... diese Borniertheit. Erstmal geht's nicht. Und dann, wenn ich also noch nicht aufgebe, ja, dann vielleicht bemühen sie sich mal, irgendeine Datei aufzurufen, wo es dann vielleicht doch geht. Aber dieses sich selber die Arbeit vom Hals halten, das ist, glaube ich, extrem weit verbreitet.
Natürlich.
Ja, da ist letztlich egal, wie gut man bezahlt ist oder nicht, sondern wenn die Mentalität so ist. Und in Russland ist natürlich die Mentalität. Hat die das, aber sie hat zusätzlich noch diesen Sadismus und diese absolute Menschenfeindlichkeit. Weil wer kommt überhaupt in den Staatsdienst? Der wird ja abgeklopft, der muss ja irgendwie Menschen, also sozusagen, wirst ja wahrscheinlich musst du einen Test ausfüllen, was passiert mit was hat mit politischen Gefangenen zu passieren? A, sie haben menschenwürdig behandelt zu werden, B,
naja,
sie haben
entlassen
zu werden, C, sie haben einfach zu sterben.
Naja, darum geht es mir. Es geht mir um die einfachen Straßenbeamten und so weiter. Also der gesamte öffentliche Dienst im Russischen, ich kann das im gewissen Sinne nachvollziehen. Ich war zwar erst 11, als die Wende war, aber in autoritären Staaten ist natürlich dieser Beamtenstatus, die fühlen sich schon als Obertan gegenüber uns, als Untertan. Während in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind das ja im Prinzip meine Angestellten.
Ja, aber sie fühlen sich ja nicht so. Also sie,
naja, ja, bei uns geht es langsam, das muss ich wirklich sagen.
Aber zum Beispiel jetzt bei Corona hat man das gemerkt. Da war ja irgendwie in vielen Sachen Notstand oder da gab es immer Situationen, die es vorher nicht gab. Und die sind nicht vorgesehen. Ja? Dann geht es ja trotzdem alles Dienst nach Vorschrift. Und zwar also so nach dem Motto, die Welt kann ja gern untergehen, aber... Wenn sie das nicht zwischen 9 und 17 Uhr macht, dann hat sie Pech. dann bin ich nämlich nicht da oder dann bin ich vielleicht krank oder krankgeschrieben.
Auf jeden Fall brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass es viele Probleme im deutschen öffentlichen Dienst gibt, aber im Vergleich zu Russland ist das hier
also
ein Traum.
Ich denke schon, dass Korruption, also das Schlimme ist ja, Korruptionsbekämpfung ist ja, führt ja eben in Deutschland auch zu extrem viel Bürokratie, auch im Kleinen. Also das kleine Summen von was weiß ich, was die Höchstgrenze für Geschenke ist und wenn es 1 Cent drüber ist, gibt es ein Disziplinarverfahren und so weiter. Genau. Das ist halt alles auch übertrieben und dadurch auch so lähmend. Und alles, was Ausschreibungen betrifft, wo klar ist, wo man sozusagen mit wenigen Argumenten, mit einem kurzen Satz mal begründen könnte, warum man jetzt zum Beispiel diesen Dienstleister nimmt, der vielleicht nicht der billigste ist, aber mit dem man vielleicht Erfahrung hat, der vielleicht einfach auch anderswo bewiesen hat, dass die Qualität stimmt. Ja, das sind ja Messgrößen, die keine Bedeutung haben für Ausschreibungen, sondern es geht um Preis. Genau. Und deswegen geht bei öffentlichen Vergaben oft was schief, weil der billigste genommen wird, der sich Und dann dürfen die Kosten aber wachsen. Also dann,
genau.
Dann bleibt der Preis nicht so. Also das ist diese Mentalität. Und aber wie gesagt, Korruption glaube ich nicht, dass das hier ein Problem ist, aber in Russland natürlich. Und das wäre sie auch, wenn die Beamten besser bezahlt würden, weil Korruption in autoritären Systemen ja immer auch Teil dieses Machtgefälles ist.
Genau. So, nun gab es aber, Entschuldigung, ja, ich glaube, da sind wir soweit klar. So, jetzt gab es aber jemanden, der hat im Jahr 2011 angefangen, Schlaglöcher zu fotografieren. Ein gewisser Alexei Anatoljewitsch Nawalny hat angefangen, Schlaglöcher zu fotografieren, hat das öffentlich gemacht und hat gesagt, guck mal hier, das Geld, um diese Schlaglöcher zu reparieren, ist da. Das hat aber Ivan Ivanovich von der Omsker Oblastverwaltung. Ja, ist so. Und das hat er öffentlich gemacht und immer mehr und immer mehr und hat da wie so eine Art Bürgerbewegung in Gang gesetzt. Ein befreundeter Bekannter eines guten Kollegen, der in Russland lebt, in Moskau tatsächlich, in da so im deutschen Viertel, hat mal erzählt, ich weiß ja nicht, ob das alles hundertprozentig stimmt, so wie ich es wiedergebe, aber ich glaube, die Grundrichtung stimmt. Die haben da einen Spielplatz, also es gibt so eine deutsche Siedlung, wo die deutschen Geschäftsleute und die deutschen Angestellten wohnen und so, und da haben die Spielplatz hingebaut. Jo, das ist ja okay, das ist so eine Neubausiedlung. Naja, egal. So, und der Spielplatz hat 300.000 Euro gekostet und dann haben die den gebaut. Und als war klar, der wurde fertig und es war klar, eigentlich hat er noch 150.000 Euro gekostet. Und die anderen 150.000 Euro gingen 1:1 durch auf das Konto des Moskauer Bürgermeisters. Mhm. Das war es aber allen klar. Das heißt, in Russland werden die Projekte einfach doppelt so hoch kalkuliert, wie sie sind, weil die da die Bestechungsgelder schon mit eingerechnet werden. Das hat unser Techniker übrigens gestern, unser Clemens, das fand ich sehr lustig, sagte, ja, und in Deutschland, da wird einfach erstmal auf die Hälfte kalkuliert. Und dann wird es am Ende doppelt so teuer und kein deutscher Beamter hat irgendwas davon.
Wobei gerade, glaube ich, die Baubranche in Deutschland, wenn es irgendwo Korruption gibt, dann am ehesten dort. Also da, oder also sozusagen, ja, Auftragsvergabe im ganz großen Stil, da kann es schon passieren, aber es ist halt alles nicht zu vergleichen mit der Dimension.
Und naja, man merkt im Rheinland soll das wohl üblich sein.
Ja, ja, das rheinische Kapitalismus.
Ja. Gölscher Klüngel, ne?
Aber genau. dann war dieser Nawalny ja so eine Art russischer Mario Barth, der aufdeckte.
Das ist richtig. Ist auch,
nur lustiger wahrscheinlich.
Nur lustiger, genau. Naja, und das Problem war einfach, Putin hat sich irgendwann, weil der dann auf die irrsinnige Idee kam, sich gegen Putin, bei Putin bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Und Putin hat wahrscheinlich, ich meine, wir wissen alle, dass Putin ein paranoider Kleingeist und Drecksack ist und dass der Angst vor jedem, aber er ist halt auch nicht blöd und der wusste, der hätte theoretisch vielleicht sogar eine Chance gehabt. Ich persönlich habe mich jetzt nicht so intensiv mit der Geschichte von Alexei Nawalny beschäftigt, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt der größte Übersympath und der totale Menschenfreund ist und so. Da steckt auch sehr viel Narzissmus drin, da können wir gleich noch drüber reden, aber
ja, es ist wie mit allen, die das Glück haben, dann durch das, was sie machen, eine gewisse Prominenz zu erlangen. Also das ging halt viral mit dieser Korruptionsaufdeckung und das war dann sein Spezialgebiet. Und dann hat er ja auch versucht, beim letzten Mal Präsident zu werden. Das gab dann seltsamerweise Unstimmigkeiten mit den Unterschriften, so wie jetzt neulich auch mit dem einzigen Kandidaten, der nicht für den Krieg ist, aber natürlich auch nicht offen dagegen sein darf, aber der sozusagen der Einzige, der in Frage käme als Oppositionskandidat, dem seine Unterschriften wurden alle sehr genau geprüft. Und in Russland dürfen ja, glaube ich, nur, wie viel, 5 oder 10% der Unterschriften, die man einreicht, falsch sein. Ich meine, es ist ja ein leichtes, Das ist ähnlich wie der Republikaner von gestern, der sich einfach fake-mäßig der gegnerischen Seite angeschlossen hat, genau, um die dann zu ärgern. Könnte man sagen, die russischen Beamten bei der Prüfung der Unterschriften schreiben einfach selber nochmal Donald Duck und Angela Merkel, genau, mit rein in die Unterschrift, damit eben über 5% der
Unterschriften. Und da ist auch völlig egal, wenn sozusagen genug gültige Unterschriften da sind, solange in der gesamten Unterschriftenliste 5-10% falsch, ja, sind, ist das Zeug komplett ungültig.
Genau. Und das bei anderen Kandidaten, die regierungsfreundlich sind, die ja nur die Dummies sind, damit Putin nicht genau 100% kriegt, da stimmen dann seltsamerweise
fast alle Unterschriften. Eigentlich Sjuganov und Schirinowski, leben die noch? Die sind ja eigentlich
Schirinowski ist gestorben, und zwar kurz nach dem Beginn des Krieges, den er ja tatsächlich korrekt vorhergesagt hatte. Fast aufs Datum genau. Und Schirinowski, das war ja immer so ein Rechtsnationalist, auch so ein, genau, so ein Spinner, der also immer gesagt hat, man sollte ganz Europa mit Atombomben ausrotten. Also sowas sagt ja nicht mal Putin. Noch nicht. Mhm. Und der durfte auch immer antreten. Und von links, von kommunistischer Seite immer Sjuganov, wobei der seit 2 Wahlen schon von jemand anderem abgelöst wird. Aber die Kommunisten treten auch immer schön mit an.
Und die sind ja auch von Putin geduldet. Also ich glaube, der Genosse Wladimir Milorowitsch hat die irgendwann mal in seinem Büro gebeten und gesagt, wie fühlt ihr euch so in der Duma? Findet ihr das schön? Ja? Wollen wir das weiter so machen? Ja, ihr könnt ja auch bei der Präsidentschaftswahl ja antreten, aber ihr stimmt immer mal so ein bisschen für mich. Ne?
Das ist ja dieses Paradox, dass Diktaturen, und man könnte vielleicht sagen, vor 10 Jahren war es noch ein autoritärer Staat, aber jetzt ist es ja eine ganz klare Diktatur, dass da Parlamente sind. Also auch die DDR zum Beispiel, die SED hatte in der DDR nicht mal, in der Volkskammer nicht mal die absolute Mehrheit, sondern nur die relative. Die war die stärkste Partei innerhalb dieser einen Fraktion, die es gab. Ja, Bündnis Sahra Wagenknecht. Ah, nee, doch nicht. Sondern Nationale Front. Und die anderen Parteien, CDU, LDPD, Deutscher Frauenbund und so weiter, Demokratischer Frauenbund, die hatten alle, wenn sie sich zusammengetan hätten, hätten sie mehr gehabt als die. Und das einzige Mal, wo das ja wirklich dann zum Tragen kam, war am 13. November 89, wo Milke mit seiner berühmten Rede "Ich liebe doch alle Menschen" ausgelacht wurde, hauptsächlich eben von den Nicht-SEDlern, die im Parlament saßen. Und das war ganz neu, dass plötzlich jetzt mehrere Meinungen vorherrschen.
Naja, das ist ja auch das, was viele heute noch überfordert, die dann aus Reflex AfD oder BSW wählen, dass es sowas geben kann, wie, dass man nicht recht hat. Aber da reden wir ja schon ganz oft drüber, dass Menschen der Meinung sind, naja, aber das ist doch auch wieder in den Leserbriefen. Du liest es denn ganz normal. Wie kann man denn nicht der schweigenden Mehrheit, wir haben doch recht. Das ist doch aber nun mal so. Die Politiker sollen sich da oben nicht die Taschen voll machen und sollen uns hier mal ein paar Gelder geben. So. Ja. Um jetzt mal zu Nawalny zurückzukommen, weil das ja hier heute eigentlich das Thema unserer Folge ist. Aber du merkst, es ist ein viel grobschlächtiges Thema.
Ja, und in genau einem Monat sind ja Präsidentschaftswahlen in Russland. Genau.
Wo Putin eigentlich gar nicht mehr teilnehmen dürfte, aber das ist ja das Schöne, wenn man jedes Mal von der Präsidentschaftswahl eine neue Verfassung macht und sagt, ab hier gelten jetzt wieder die 2 Amtszeiten. Genau. Bin mal gespannt, wie Trump das in den USA macht.
Also die Verfassung ist nicht neu, aber dieser Passus, also dieser Artikel ist neu, und der sagt, wie du sagst, ab jetzt.
Also genau, der Präsident, wird ja dann vermutlich in 10 Jahren erstmal wieder neu gemacht werden.
Ja,
oder ist Putin gerade mal 82, also ungefähr so alt wie Joe Biden jetzt. Das wird schon gehen. Ja, also insofern, alles gut.
Ja.
Wobei, apropos Joe Biden, ich habe jetzt gelesen, Trump wurde gestern rechtskräftig verurteilt, wegen irgendeiner der vielen Sachen, ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, zu 350 Millionen Dollar Schadensersatz. Hat ja, der so viel?
Vielleicht haben sie ihn auch nur deswegen dazu verurteilt, um rauszufinden, ob er überhaupt so viel hat. Weil genau das war ja der Grund für den Prozess, weil er Steuerunterlagen manipuliert hat, um kreditwürdiger zu erscheinen. Das war der Anklagepunkt.
Ah ja, okay.
Also er hat mehr Vermögens vorgetäuscht, als er hatte.
Na, wie ist denn das jetzt? Nehmen wir mal an, der wird jetzt verurteilt und kommt auch revisionär. Also die können das ja, der hat wahrscheinlich die besten Anwälte der Welt und die können das noch ein bisschen die Jahrzehnte ziehen.
Die aber besten Anwälte, Rudy Giuliani.
Na gut. Aber könnte er sich dafür auch selbst begnadigen oder gilt das nur für Gefängnisstrafen?
Nee, Begnadigung gilt für alles. Allerdings ja nur Ist es nicht so, dass man sich begnadigen darf, nur dann, wenn der Typ, den man begnadigt, das auch zugibt? Also wenn man jetzt sagt, ich bin unschuldig verurteilt.
Ach so, das weiß ich gar nicht.
Dann darf man sich. Aber das ist halt diese Frage mit diesem Selbstbegnadigungsrecht. Ob das überhaupt existiert und für wen es gilt. Also das ist ja diese, auch zum Beispiel für wen gilt Aufruhr als Straftat, kann ein Präsident Aufruhr machen? Er sagt nein, weil der Präsident ja sozusagen alles allmächtig ist in seiner Welt. Oder er hat ja diesen damals dem russischen Botschafter Geheimnisse verraten und dann kurz danach hat er zur Ablenkung den FBI-Chef Comey entlassen. Und dann sagte er, ja, ich verrate ja, also in dem Moment, wo ich sie verrate, oder in dem Moment, wo ich das einfach sage, ist es kein Geheimnis mehr. Geheimnisse darf ich nur denen quasi auferlegen, die unter mir stehen.
Genau.
Und tatsächlich, also dieser Geldbetrag, 350 Millionen Dollar, das ist, also erstinstanzlich geht man immer erstmal so ein bisschen ins Reich der Fantasie.
Genau.
Und dann geht es weiter runter. Das ist eigentlich Verhandlungssache. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland sind natürlich die Dimensionen anders, aber man kann hundertprozentig sagen, diese Summe wird am Ende nicht bezahlt werden müssen.
Genau. Aber zurück zu Alexej Nawalny. So, jetzt hat er den bei den Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen, dann gibt es Novichok. Also das ist so ein Nervengift. Und eines Tages wurde Alexej Nawalny, brach auf der Straße zusammen. Wie jetzt übrigens auch, wahrscheinlich, da können wir gleich nochmal drüber reden, und wurde dann nach Deutschland eingeflogen. Nee,
nicht auf der Straße, sogar im Flugzeug.
Stimmt, im Flugzeug. Also er brach auf jeden Fall zusammen.
Also er wollte fliegen nach Omsk, glaube ich. Und der Pilot hat dann mehr oder weniger unter Risiko, dass er auch irgendwelche Konsequenzen kriegt, gesagt, so, ich fliege jetzt, ich liefere den jetzt ein. Und die dortigen Ärzte haben dann also ganz schnell das Schlimmste vermutet. Und irgendwie haben sie es geschafft, den nach Berlin zu kriegen. Innerhalb weniger Stunden nach Berlin und dort konnte man ihn dann wiederherstellen. Also das ist wirklich, da ging es glaube ich um Minuten, wo jeder Beteiligte, der Pilot und die ganzen Ärzte auch richtig gehandelt haben.
Ob die Konsequenzen haben, weiß man nicht. Also es gibt ja wohl das Gerücht, die Geschichte, die Urban Legend, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber dass wohl als Stalin starb 1953, wurde er von 4 Sowjetsoldaten, der damals noch nicht Roten Armee oder schon Roten Armee, ich weiß es nicht mehr, zu Grab getragen wurde und einer dieser Soldaten stolperte wohl mit Stalin auf dem Buckel. Und der war dann auch weg. Ich will jetzt nicht Putin mit Stalin vergleichen, das hieße Stalin unfair, aber egal. Um zum Thema zurückzukommen, so, also Novichok, das ist also so ein Nervengift, das wird auch sehr gerne in KGB-Kreisen, weiß nicht, wie da jetzt die Verbindung zu Putin ist, aber Putin hat auch immer abgestritten, dass das war. Und Gregor Gysi hat auch immer gesagt, das kann ja gar nicht Putin gewesen sein. Mhm. Putin hätte doch ganz andere Methoden.
Man könnte ihn heute mal fragen, ob er dieser sehr speziellen Meinung immer noch ist.
Ich glaube, Herr Gysi ist auch sehr erläutert und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die auch sehr auf Parteilinie reden. Ich meine, wir sind beide Mitglieder einer Partei, aber ich glaube, wir sind beide auch jetzt, sagen wir mal, nicht die strammsten Parteisoldaten. Nee. Also ich glaube, uns fragt auch keiner, aber ich sag mal so, ich habe immer das Gefühl, mein Ortsverband freut sich sehr, falls ich einmal im Jahr da mal zu einer Ortsverbandssitzung komme und dann mit sehr obskuren Meinungen aufwarte. Egal. Ja. Es geht mir um Nawalny. So, also Nawalny, ein Giftanschlag. Also das heißt, offensichtlich hat Putin, also ich meine, wie gesagt, er ist paranoider Drecksack, aber er hat ja zum Beispiel Anna Dingsda, wie hieß die, diese Journalistin, die ja
Politkovskaya.
Genau, die hatte so einen politischen Namen, deswegen kam. Die hat da ja auch mit, das war kein Novichok, das war irgendwas anderes, hat er die auch
erschossen einfach.
Stimmt, die wurde erschossen. Ja. Also Bleivergiftung. So. Hat er die auch aus dem Weg räumen lassen und so. Also Putin ist da schon. Natürlich war das alles nicht Putin. Mhm. Alles, was wir hier sagen im Podcast, ja, also hier, falls ihr uns hört vom KGB, FSB, ja, alles nur Mutmaßungen. Und das, was die Mainstream-Presse veröffentlicht, ja, das ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig, muss das nicht so sein. Hat er die tatsächlich auch aus dem Weg räumen lassen? Wahrscheinlich dann so. Und jetzt, Nawalny wurde dann eingekerkert. Und was ich aber beeindruckend fand an Nawalny ist, der hat trotzdem weiter durchgezogen.
Ja.
Der ist A, freiwillig nach Russland zurückgegangen.
Das ist ja eh noch so eine Geschichte. Also er war, wie gesagt, in Berlin in der Charité. Das war im August 20.
Charité heißt das, Heike jetzt gelernt. Das ist Charité.
Im August 20.
Grüße an Stefan Danziger an der Stelle.
Und dann, 5 Monate später, als er wieder laufen konnte, hat er gesagt, so, ich will da jetzt hin zurück. Und alle haben gesagt, bitte nein. Nicht. Ja.
Und er ist aber am Flughafen
verhaftet.
Ja. Aber sofort.
Ja.
Ja, da frage ich mich dann auch immer, ist das jetzt ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche von Putin?
Naja, also ich glaube, Aussitzen ist ein Zeichen von Stärke und man kann alle Verbrechen, die man begeht, werden weniger schlimm bzw. weniger präsent sein, je länger Zeit vergeht. Wenn der jetzt heute gestern ihn umbringen ließ und aber, was weiß ich, jetzt noch 10 Jahre durchhält, dann redet da am Ende keiner mehr drüber, sondern ja, dann begeht er halt noch lauter andere Verbrechen, die im Ausmaß noch schlimmer sind, ist ja klar. Der hat ja bereits hunderttausende Tote auf dem Gewissen, nicht nur in Russland, sondern auch in Syrien, Tschetschenien und so weiter. Genau. Also das heißt, es fällt jetzt rein, jetzt ganz zynisch gesprochen, es fällt nicht ins Gewicht. Und wie gesagt, das merkt man in den Medien, in ein paar Monaten wird dann keiner mehr drüber reden, dass jetzt auch dieses Verbrechen noch war.
Das ist richtig. So, jetzt geht, also ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, die auf der Mainstream-Seite des Lebens leben und dieser komischen Verschwörungstheorie hier, wie heißt das? Vernunft, genau. anhängen, dass Putin, egal was passiert, ist definitiv für den Tod Nawalnys zumindest mitverantwortlich ist, weil er unter, sagen wir mal, sehr ominösen Anklagebedingungen in diesem Straflager da gelebt hat. Und er war wohl unterernährt und wurde da wohl auch gefoltert. Das wurde auch relativ offen zugegeben. Ja. Also das ist keine Verschwörungstheorie an der Stelle, das muss man einfach sagen. Die Frage ist jetzt, woran er gestorben ist. Es ist jetzt Samstag, der 17.02., 10.29 Uhr. Das heißt, ich vermute, so gegen 11 wird die Folge ausgestrahlt werden. Also das erste Mal online kommen. Also was ich bis jetzt rausgekriegt habe als Todesursache, er ist wohl beim Spaziergang zusammengebrochen.
Also Spaziergang, klingt gemütlich.
Naja, Hofspaziergang. Ich weiß ja nicht, das ist ein Straflager, nee, das ist ja kein Gefängnis.
Hof, also das muss man sich, also jetzt mal, also im Holocaust-Mahnmal ist ja gewollt, dass man sich so fühlt. Man geht da rein und hat lauter Wände überall. Und das ist der Hof, in dem er spazieren geht. Es ist nicht ein Hof, wie man immer im Tatort, im Krimi, wenn die Kommissare dann sich gemütlich unterhalten mit den Häftlingen auf dem Hof. Das ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich nur eine Gasse aus Beton. Oder nicht eine Gasse, sondern eigentlich 3 Quadratmeter, wo er hin- und zurücklaufen darf oder muss. Und es ist kalt, es war 6 Uhr morgens am Polarkreis, die kälteste Zeit des Tages. Und ja, das...
So, er ist wohl zusammengebrochen. Ich vermute, eine Autopsie wird nicht gemacht, bevor er zerhäckselt wird. Man weiß also nicht genau, woran er gestorben ist. Vielleicht kommt es noch raus, ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Und das finde ich auch interessant, die Gaspardina Nawalnaja, also die liebe Frau Nawalny, die sagte, sie glaubt, dass ihr Mann tot ist. Die kann es aber nicht beweisen. Also es besteht sogar die Gefahr, und dem Putin ist ja alles zuzutrauen, dass er sogar noch lebt. Sondern das ist einfach nur eine falsche, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. Warum sollte Putin das sagen?
Genau, also das ist quasi ausgeschlossen, weil das würde er nicht sagen. Und tatsächlich, ob jemand lebt oder tot ist, also gestern war er ja noch, wurde ja noch zugeschaltet, weil wieder irgendein Gerichtsprozess lief, noch mal ein paar Jahre drauf und so weiter. Also das könnte man nicht lange verschleiern, wenn jemand. Das früher tatsächlich ging das ja, dass die in der berühmten Lubjanka in Moskau, dass da einfach Häftlinge, es gab Raoul Wallenberg, einen schwedischen Diplomaten, der in Ungarn 1944 Tausenden, Zigtausenden, Hunderttausenden Juden das Leben gerettet hat durch schwedische Schutzpässe. Den haben irgendwie die Sowjets einkassiert am Tag, wo sie Budapest erobert hatten. Und ich weiß nicht, was sie gegen ihn hatten, aber der wurde dann verschleppt nach Moskau und bis heute nicht eindeutig quasi als gestorben deklariert. Möglicherweise ist er 5-6 Jahre später tatsächlich gestorben, aber es, erst Gorbatschow hat überhaupt darüber informiert, dass es so gewesen sein könnte. Bis dahin war das einfach, war der halt eingesperrt und keiner konnte an ihn ran, weil es ihn ja nicht mehr gab.
Genau, ne, wir wissen ja auch, dass Hitler im Prinzip bis 1967 Schichtleiter am VW-Werk in Argentinien war und jetzt immer noch zurückgezogen auf der Rückseite des Mondes lebt. Und dass ihn die Inder und die Chinesen da nicht gefunden haben, das liegt ja auch nur daran, weil die bei denen da oben mitmachen.
Wegen des Hakenkreuzes der Inder.
Genau, so, also, Nawalny ist tot, wir gehen davon aus, also ich vermute eine Vergiftung oder vielleicht wirklich Erschöpfungserscheinung. Es kann ja sein, also jetzt mal ganz ehrlich, spielt Putin das in Kram oder nicht oder ist es völlig egal?
Ich glaube, die Putin-Freunde sind inzwischen so verstrahlt, dass man selbst dieses Verbrechen, dass sie dafür Ausreden finden, wie du sagst, Mainstream oder das war ja ein Faschist, das hat die berühmte Anstalt hat es noch vor ein paar Jahren, als er schon verhaftet war, ja, groß rausgetönt. Die Anstalt ist ja immer großer Experte für Putins Wohltaten. Und man kann diesen Putin-Fans, glaube ich, einfach gar nichts beweisen.
Moment, du meinst jetzt die Satire-Sendung im ZDF?
Genau.
Von Wagner und Uthoff?
Genau.
Die dass er gesagt,
Faschist ist oder zumindest ein Nationalist, der sich ausländerfeindlich äußert und ja deswegen natürlich 25 Jahre Haft und Folter und so weiter. Also das wird alles relativiert und ich glaube, dass Putin-Fans entweder sagen, stimmt gar nicht oder das war ein schlechter Mensch und der musste deswegen sterben oder das ist halt notwendiges Übel, was auch immer. Man kann tausend ausreden, das ist ja das Schlimme. Die Vernunft, diese große Verschwörungstheorie Vernunft, die zählt ja für solche Leute nicht.
Naja, es ist auch immer noch eine Art von autoritärem Denken, egal wie rum man das sieht.
So auch, also das ist ja auch dieses AfD-Denken. Also genau. Gegner müssen nicht abgewählt werden,
sondern
sie müssen vernichtet oder mindestens eingesperrt, aber meistens noch Schlimmeres werden. Und in so einem autoritären Denken ist natürlich dann dieses, dass man als Regimegegner einfach, weil man ein Plakat hochhält, für 5 Jahre in den Knast wandert, das ist angemessen.
Ja, quasi. Natürlich. Ja. Natürlich. Und das war ja früher auch so. Und ganz viele, die jetzt AfD wählen, gerade bei uns im Osten oder auch BSW wählen, denen ist zum Beispiel nicht klar, wieso es keine Grenzen mehr geben sollte. Mhm. Die verstehen das Prinzip der Nicht-Vorhandensein von Grenzen nicht. Wenn ich langsam das Prinzip von Grenzen nicht mehr verstehe.
Also ja, es gibt ja verschiedene Grenzen. Also sagen wir mal, ja, die deutsch-polnische Grenze oder die deutsch-österreichische Grenze. Das sind Grenzen, wo sozusagen wir zum selben Staatenverbund gehören. Und da gibt es also alle Arten von Erleichterungen. Jeder kann überall wohnen, arbeiten, sogar Kommunal- und Europawahl mitwählen. Und dann gibt es natürlich die Außengrenzen, die sind vielleicht auch zum Beispiel nach Großbritannien weniger streng als jetzt nach, was weiß ich, nach Serbien oder so.
Selbst da, aber sagen wir mal in die Ukraine zum Beispiel oder nach Russland.
Sagen wir mal Weißrussland, da gibt es ja auch eine Außengrenze.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Aber da ist natürlich die Grenze, ist natürlich eine Systemgrenze. Das ist ja keine Staatengrenze, das ist eine Systemgrenze. Also nun bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu gutmensch und so weiter, aber ich persönlich denke, nur weil sich historisch gesehen, da der König und da der König, sind wir ja keine anderen Menschen. Also warum soll es da Grenzen geben?
Ja, also das ist natürlich eine Sache. Wir haben nun mal die Situation, dass es viel Migration quasi nach Europa gibt, aus dem Grund, weil es uns hier besser geht als fast allen anderen Gegenden der Welt. Und das kann man befürworten oder das kann man aber auch kritisch sehen, weil wenn man jetzt sagen würde, die Grenzen sind ganz weg, dann ist das ja eine Einladung theoretisch an alle. Und die AfD behauptet ja auch immer, es ist geplant, dass 30, 40 Millionen Menschen kommen. Das ist rein praktisch ja unwahrscheinlich, aber es ist vom Prinzip her zumindest möglich.
Und wenn man jetzt, aber es ist Quatsch.
Es ist Quatsch und tatsächlich wären wir dann auch nicht mehr so wohlhabend. Zweitens kriegen wir ja das Thema Asyl auch nicht in den Griff. Das gibt ja diesen Frust, weil die Bürokratie so langsam ist und weil die Justiz zu schlecht funktioniert und so weiter. Also sozusagen das, was...
Wobei wir jetzt hier ein Thema aufmachen, was jetzt vielleicht nicht ganz in die Folge gehört. Es geht jetzt nur um das...
genau, aber das ist schon so. Insofern kann man schon sagen, dass man da Souveränität über sein Staatsgebiet im Sinne von wer kommt rein hat. Das ist schon sinnvoll, aber dass man diese Souveränität eben in Europa gemeinsam ausübt. Man gibt Souveränität ab und das und bekommt dafür auch Mitspracherecht über die anderen und insofern gleicht sich's aus. Und das ist halt das europäische Prinzip, das ja solche Nationalisten wie Orban nie verstehen. Für den ist Europa einfach nur ein Selbstbedienungsladen.
Natürlich. Und nicht nur Orban. Egal. Um jetzt nochmal zum Thema Nawalny zurückzukommen. Also, sprich, er ist tot. warum auch immer. Und das ist natürlich menschlich eine Tragödie, darum geht es hier überhaupt nicht. Es ist immer schwierig, sowas im Satire-Podcast unterzubringen, aber sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Ich weiß nicht, er scheint noch einen relativ großen Einfluss auf die russische Politik zu haben, tatsächlich. Ich habe das mal so ein bisschen jetzt im Zuge dessen so ein bisschen verfolgt, insofern man das jetzt innerhalb von diesen, das wäre gerade keine 24 Stunden her, dass ich das erfahren habe, lag ja auch noch mit einer Magen-Darm-Grippe flach. Also das wir hatten gestern erst Podcast, ja. Oh mein Gott. Wir sind gestern eine Folge zu spät und für eine Montagsfolge sind wir 2 Tage zu früh. Aber naja, immerhin. Der tatsächlich immer noch es geschafft hat mit Durchhalten, jetzt kommt ein sehr interessantes Wort für einen Russen, humorvollen Botschaften aus dem Gefängnis noch einen Großteil der russischen Bevölkerung erreicht hat. So, und darum jetzt mal zu meiner Frage. Wie wird das Wahlergebnis aussehen?
Ja, also
Putin
hat
bei der letzten Wahl 77% gehabt. So.
Genau, ich habe
das war höher als geplant.
Mir angeschaut.
Aussage Putin.
Ja, also dann kam tatsächlich, also 77%, und dann kam der Kommunist mit 12%, dann Schirinowski mit knapp 6% und dann noch Xenia Sobchak, die ist irgendwie familiär mit einem seiner Leute verbandelt, die durfte dann noch 1,5% abkriegen. Und Jabloko, das ist ja die einzige Partei, die man als Partei im demokratischen Sinne auch nehmen kann. Die haben, also der Grigori Jawlinski ist sozusagen der Einzige, der antreten darf und trotzdem Demokrat ist. Der hat
ist
genau
das so?
Ja.
Naja, aber du weißt schon, dass
aber
die
wer weiß,
Amis
wie lange noch?
Du weißt schon, dass die von den Amis gesponsert sind. Ja, du weißt, was Jabloko heißt.
Was heißt es?
Apfel.
Ja, okay.
Dann wissen wir ja, von welcher amerikanischen Firma aus dem Silicon Valley die gesponsert sind.
Aber 1% kriegt er noch. Und jetzt weiß ich nicht, ob er erlaubt kriegt, jetzt demnächst wieder anzutreten. Aber ich glaube schon, dass es ungefähr sich im Rahmen wie vom letzten Mal wahrscheinlich sogar noch ein bisschen drüber, weil Putin ja jetzt sozusagen noch besser, beliebter ist als vorher. Also ich sag mal 80-81%.
Wir werden es ja eh nicht rauskriegen, weil das, was Putin letztendlich verkündet, wird ja vermutlich. Ich verstehe es immer nicht so ganz, weil eigentlich muss er die Wahlen nicht manipulieren. Die Russen sind wirklich gehirngewaschen genug. Und mit gehirngewaschen meine ich das jetzt überhaupt nicht negativ. Ich bin in der DDR, wie gesagt, groß geworden. Ich war erst 11. Aber das ist dann, das kann jemand, der in der Diktatur gelebt hat, nicht in der Diktatur gelebt hat, gar nicht so richtig nachvollziehen, wie man sich so auf bestimmte Dinge einfach einlässt, die einfach so sind. Und das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, ganz viele Russen wählen den einfach, weil das so ist. Die machen sich da auch gar keine Gedanken drum. Das wird ja, in der DDR ging es ja im Prinzip, dieser ganze Umsturz in der DDR fing ja in ganz kleinen Zellen an und wurde immer größer und immer größer. Und letztendlich ging es bei den großen Volksaufständen, und machen wir uns nichts vor, die große Demo am 4. November 89 auf dem Alex, da waren 500.000. Das ist nicht viel.
Nee, das ist nicht viel, wobei in der DDR, da war es ja wirklich so, da ging es wöchentlich und zwar flächendeckend, erst in Leipzig und dann aber auch wirklich in allen, auch kleineren Städten Demos und zwar regelmäßig, meistens an einem bestimmten Wochentag, Montag oder was auch immer. Und das kann man dann schon einfach nicht ignorieren. Aber tatsächlich der Bevölkerungsanteil der Leute, die tatsächlich auf der Straße sind, der ist sehr gering. Bei 500.000 von 16 Millionen.
Naja, sagen wir mal nur Berlin. Waren ja immer
nur,
in anderen
Teilen. Ostberlin, muss man sagen.
Na gut, das sind 1,2 Millionen gewesen. Gut, da ist es mehr als die Hälfte, aber es waren ja nicht nur Ostberliner auf der Demo. Ja. Gut, nun kann man sagen, mein Vater sagt ja immer auf der Bühne, ich war 89 auch auf der Straße, und da habe ich immer gesagt, ja, aber zum Einkaufen. Aber damit wollte ich nur sagen, ich glaube, dass der die Wahlen gar nicht manipulieren müsste. Er macht es aber, um die Ergebnisse so zu kriegen, wie er sie braucht. Also ich vermute, das ist jetzt aber nur meine ganz persönliche, ich will mich jetzt nicht als Russland-Experte aufspielen, aber ich habe da ja mal gelebt, eine Woche. Und ich vermute, dass die reale Zustimmung für Putin liegt irgendwo zwischen 60-70%. Und das wäre ihm aber zu wenig. Vermutlich.
Ja, und ich glaube, es ist einfach auch wieder, da sind wir auch wieder bei dieser Machtausübung der Einzelnen, diese Matronen, die dann das Wahllokal bewachen, die ja auch alle gleich aussehen, so kastenförmige mit Betonfrisur. Und die?
Nee, die haben meistens so Kopftücher. Nein, wirklich. Also ich kenne ja. Die. Also ich habe die ja gesehen. Also ich habe meistens so
Kopftücher. In Murmansk vielleicht, ja, weil es kalt ist. Aber jetzt in Moskau sind es so diese, naja, Valentina Tereshkova in dick. Ja, und jedenfalls die, für die ist es ja auch eine Art Ehre, ihrem Präsidenten die Wahl schenken zu dürfen. Und jeder Prozentpunkt mehr, den sie verkünden, ist besser, macht sie besser. Das heißt, jeder, das ist wie ein Wettbewerb.
Zustimmendste Wahllokal.
Genau, aber der Wettbewerb wird gar nicht offiziell ausgeschrieben, sondern das funktioniert halt so, weil alle besser sein wollen als das Nachbarwahllokal. Weil es ist ja nicht so, wie jetzt ich letzten Sonntag in der Max-Zähling-Halle, mir war es ja egal, ob ich jetzt mehr Wahlbeteiligung habe oder weniger ungültige als der Nachbartisch oder so. Beziehungsweise wenn es mir nicht egal gewesen wäre, hätte ich ja trotzdem nichts machen können. Und das ist wirklich diese, wie wir gesagt haben, da treffen sich viele Aspekte von so einer Untertanen-Mentalität mit so einer Beamten- oder Obertan-Mentalität, die aber ja auch wieder Untertan sind. Diese Hierarchie, die ja mächtiger sind als die meisten Russen, aber natürlich einfach die untersten ihrer Beamtenkaste. Das ist, so funktioniert diese Herrschaft. Und deswegen, ja.
Und wir reden hier ja wirklich von Herrschaft.
Ja, ja, es ist halt, ich glaube, die Prognose, wann Russland, in welchem Jahrhundert Russland zu einem demokratischen Staat und zu einem geachteten Mitglied der Weltgemeinschaft werden kann. Ich glaube, die Frage ist sehr betrüblich zu beantworten, in diesem Jahrhundert nicht mehr.
Ich vermute das auch nicht, wobei andererseits muss ich dazu sagen, die osteuropäischen Staaten haben es ja relativ gut hingekriegt.
Ja, aber das ist tatsächlich, das hat mein Geschichtsprofessor Heinrich August Winkler auch immer wieder betont, die Grenze zwischen Westen und Osten historisch verläuft nicht am Eisernen Vorhang, sondern verläuft an der Grenze zwischen katholischem und protestantischem Christentum auf der einen Seite und orthodoxem Christentum bzw. Islam auf der anderen. Und das Judentum natürlich noch auf der westlichen Seite. Das heißt, die Grenze ist theoretisch zwischen Polen und Litauen, wobei die baltischen Staaten sind da die große Ausnahme. Die sind zwar mehrheitlich orthodox, aber sie sind sozusagen entreligiosisiert. Und tatsächlich alle Staaten und bei der Ukraine, da hat man ja jetzt 30 Jahre lang gemerkt, die kämpfen mit sich selber, das sind zahlenmäßig die Leute, die Russisch sprechen, genauso viele wie die Ukrainisch sprechen. Jeder Präsident wechselt sich ab, mal pro-russisch, mal nicht. Und erst durch den Krieg, deswegen hat Putin die Ukraine endgültig zu einem westlichen Land gemacht. Das ist sein großes Verdienst, so gesehen. Aber die anderen Staaten, in Georgien merkt man, das ist tatsächlich ein Problemland, weil da diese Mentalität immer noch, obwohl Russland Georgien ja auch angegriffen hat, aber da ist die Bevölkerung leider bei Wahlen immer doch auf der russischen Seite. Moldawien steht dieses Jahr auch wieder an als Wahl. Das könnte auch nochmal so ein Land werden, was sich vielleicht emanzipiert, weil die Bedrohung eben so real ist.
Ja, die haben aber auch diese russische Enklave da drin, Transnistrien, also das ist ja auch schwierig. Also, wobei ich würde dir aber zustimmen, ich glaube auch nicht, dass wir das noch erleben, dass Russland ein, sagen wir mal, demokratisches Land nach europäischem, also EU-Vorbild wird. Das glaube ich auch nicht. Ja.
Aber übrigens, apropos orthodox, vorgestern kam die Meldung, das erste orthodoxe Land der Welt, Griechenland, hat die Ehe für alle zugelassen. Also Griechenland ist ja immer schon so ein Sonderfall gewesen. Die waren ja auch ungefähr 20 Jahre lang waren sie, oder über 20 Jahre lang waren sie ja so eine Insel, also die EU. Und dann irgendwo war noch Griechenland. Ohne Landgrenze, erst als Bulgarien und Rumänien beigetreten sind, war das ja sozusagen eine Einheit. Und tatsächlich hatten die das Glück, nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht dem Osten zugeschlagen zu werden, obwohl es da eine starke kommunistische Bewegung gab, die ja dann auch einen Bürgerkrieg verloren hat. Aber bei Griechenland ist tatsächlich, dass die inzwischen, natürlich die Korruptionsmentalität ist noch sehr ausgeprägt, aber die Demokratie und selbst die Regierung ist ja zurzeit konservativ und selbst die haben in der Mehrheit ihrer Fraktion gesagt, das wollen wir jetzt auch haben.
Gut.
Also tolle Sache. Ein gut, bisschen also, Lichtblick am Schluss, die Orthodoxie ist nicht komplett verloren.
Naja, ich würde deinem Geschichtsprofessor da so ein bisschen widersprechen, das an Religion festzumachen, aber das ist ja auch ein historischer Prozess. Insofern ist das wahrscheinlich okay. Ich persönlich finde, dass die Verbindungen zwischen den slawischen Völkern, also Polen, Tschechen, Russen, Bulgaren, Serben, Kroaten und so, dass die immer noch ein bisschen größer ist als die wirkliche politische Mentalität. Aber ich glaube, dass gerade die Kräfte in den Ländern, jeweils die nicht religiös gebunden sind, tatsächlich etwas freier denken. Aber ich glaube, wer nicht religiös gebunden ist, der, wie der Kollege Pispos mal so schön sagte, der kann ja auch selber denken.
Ja, so, genau.
Ja, gut.
So, ich habe noch einen kleinen Lichtblick, der mit dem heutigen Thema nichts zu tun hat, gerade auch, aber auch, weil wir darüber auch schon mal gesprochen haben, die Welt wird tatsächlich auch gelegentlich besser und deswegen muss das hier erwähnt werden.
Sehr gerne.
Das berühmte Organspenderegister, das es ja offiziell schon seit 2 Jahren gibt, aber inoffiziell natürlich noch nicht. Das soll jetzt laut Karl Lauterbach im nächsten Monat, Mitte März, entstehen. Das ist dann natürlich noch komplett leer und wann es gefüllt werden wird, also das sollen ja die Bürgerämter sollen ja bei der Verlängerung des Personalausweises abfragen, ob man Organspender sein möchte, und das wird dann da eingetragen oder per Fax quasi da eingetragen. So.
Nein, da kommt jemand mit einem Papyrus und da wird das dann eingemeißelt. Das ist übrigens totaler Quatsch, was ich hier gerade sage, aber es ist ja auch egal.
Und wenn in 10 Jahren alle mal ihren Personalausweis erneuert haben, dann könnte es sein, dass dieses Organspenderegister zumindest vollständig ausgefüllt ist. Wahrscheinlich aber nicht, aber immerhin, diese Entscheidung vor 4 Jahren vom Bundestag war ja wirklich verheerend. Und jetzt mit über 2-jähriger Verspätung kommt dieses Register. Vielleicht geht es jetzt doch ein kleines bisschen bergauf.
Genau.
So. Das war's. Freuen uns, dass wir uns eigentlich heute aus diesem Anlass, traurigen Anlass, nochmal sehen konnten, hören konnten. Ja,
ich vermute, wir hören uns am Montag, wenn im Bundestag irgendwo eine Maus gekackt hat.
Bitte.
Entschuldigung.
Ja, also regulär dann wieder am nächsten Donnerstag. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann sehr gern unter lucke@hengstmanns.de oder unter dieser Folge was eintippen. Das können wir auch lesen und lesen es dann natürlich auch vor.
Genau. Danke dir, Tillmann. Wünsche ich dir auch. Tschüss.